Vis-à-vis.
Friederike Mulert, Jeanette Wolf, Luise Rehling, Maria Probst und Grete Thiele gehörten zu den ersten Frauen des Deutschen Bundestags. Von 410 gewählten Abgeordneten waren zunächst nur 28 weiblich und weil hin und wieder wer nachrückte, stieg die Zahl der Frauen im Laufe der Legislaturperiode auf 38. Frau Baas, Sie haben das Vorwort zum Buch »Der nächste Redner ist eine Dame« geschrieben. Wie viele Namen der Frauen des ersten Deutschen Bundestages waren Ihnen bekannt?
Also Jeanette Wolf war mir schon ein Begriff und auch andere, die natürlich dabei waren. Aber Jeanette Wolf ist einfach auch eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen. Und sie war Jüdin, sie war im KZ und ist trotzdem in Deutschland geblieben, trotz Warnung, und hat dann dafür gekämpft, weiterzumachen. Und die anderen Namen wusste ich allerdings wirklich nicht. Und deswegen ist dieses Buch ein so tolles Projekt, dass wir endlich auch mal die Frauen sichtbar machen, die damals zu Beginn im Parlament saßen.
Die Gleichberechtigung der Frauen war damals ein großes Thema, aber auch die Anerkennung von Erziehungsleistungen von Müttern nach dem Krieg, oft als Alleinverdienende, als Alleinerziehende. Selbst über den Paragraphen 218 wurde damals schon gesprochen. Was haben denn die Frauen im heutigen Bundestag den Frauen von damals zu verdanken?
Also das sind wirklich Vorbilder und Vorkämpferinnen, was wir ihnen zu verdanken haben. Sie haben mehr den Grundstein gelegt, einfach als starke Frauen. Und wenn man sich überlegt, damals diese Frauen mussten noch die Genehmigung ihres Mannes haben, dieses Bundestagsmandat überhaupt anzunehmen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und sie haben uns eben viel voraus. Sie haben für ihre Belange gekämpft. Und für mich sind sie und für viele, glaube ich, heute auch hier Vorbilder, und auch an Themen lange dran zu bleiben, zu kämpfen, auch wenn man vielleicht im ersten Moment nicht erfolgreich ist, einfach dran zu bleiben, für seine Überzeugung zu arbeiten. Und davon profitieren wir heute noch.
Es war ja auch ganz ungewöhnlich, dass eigentlich nur 28 Frauen damals in den Bundestag eingezogen sind, obwohl es ja einen Frauenüberschuss gab nach dem Krieg.
Ja, das stimmt. Es ist ja heute zum Teil auch noch so. Wir haben auch im heutigen Deutschen Bundestag, im 20. Deutschen Bundestag, auch noch keine Parität erreicht, obwohl wir ja auch von der Bevölkerungsstatistik auf jeden Fall 50-50 erreichen müssten. Wir haben es bis heute nicht geschafft. Woran das liegt, kann man schlecht beurteilen, die Zeit. Die Männer, die da waren, haben sich halt durchgesetzt. Es gab auch Netzwerke. Frauen waren ja oft auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt, insbesondere, dass sie sich um die Familien gekümmert haben und möglicherweise gar keine Chance hatten, überhaupt in diesen Männerclubs transparent zu sein und sich durchzusetzen. Insofern kann man auch da nur den Hut ziehen, dass es die ersten 28 waren, später 38, die es dann geschafft haben, Gesicht zu zeigen und vor allen Dingen viele Themen durchzusetzen.
Wie geht es denn den Frauen heute im Bundestag? Sind sie da, wo sie vielleicht mal hin wollten?
Also erstmal sind es mir zu wenig. Ich hätte gerne schon auch, dass wir hier im Deutschen Bundestag da wären, dass wir eine Parität hätten. Und es sind auch hier im Deutschen Bundestag ganz viele unterschiedliche Frauen. Wir haben Ministerinnen, wir haben seit 1972, das war die erste Parlamentspräsidentin mit Annemarie Renger. Also insofern sind wir alle in der Lage, auch Positionen zu besetzen. Wir hatten eine Kanzlerin ganz lange. Also wir profitieren schon davon, und vor allen Dingen die Gesellschaft profitiert davon, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt auch für die Gesellschaft Politik machen.
Die Frage, wie geht es den Frauen, kann man ja ganz unterschiedlich auslegen. Der Bundestag ist weiterhin männlich dominiert. Wie werden denn die Frauen hier behandelt?
Also wir haben im Moment einen Anteil von knapp 37 oder 38%, und insofern vernetzen wir uns natürlich auch und sind auch untereinander stark. Wir haben auch hier Gruppen, die überfraktionell sind, wo sich die Frauen vernetzen und sich auch über Probleme unterhalten. Also wir merken schon, dass wir immer wieder auch am Rednerpult oder auf den Gängen auch zum Teil in Debatten sexistische Angriffe haben, die wir als Bundestagspräsidium natürlich ahnden. Das ist auch wichtig. Aber das gibt es so, wie es das früher gab, heute bedauerlicherweise auch noch. Aber wir haben heute andere Mittel, dass wir uns erstens wehren, dass wir mehr werden, dass wir Selbstbewusstsein haben und uns hier auch durchsetzen. Und wie gesagt, der Wunsch ist, die 50% noch zu erreichen. Und dafür kämpfe ich auch nach wie vor.
Zu sexistischen Kommentaren oder wenn Frauen optisch bewertet werden oder ihnen von Grund auf nicht zugehört wird, wenn sie im Rednerpult sind. Sie als Bundestagspräsidentin haben ja da ihre Mittel. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir sagen, wenn wir das hören in der Sitzungsleitung, dass solche Zwischenrufe passieren, dann schreiten wir natürlich ein, dann gibt es Ordnungsrufe. Wir werden jetzt auch mit einer Geschäftsordnungsreform, wenn sie denn so beschlossen wird, auch das Ordnungsgeld erhöhen und auch die Maßnahmen verschärfen. Denn das sind schon Angriffe auf die Persönlichkeit und gerade Frauen merken das sehr stark, dass es darum geht, über ihr Äußeres, wie sie gekleidet sind, ob sie einen Schulabschluss machen oder die Geräuschkulisse wird lauter, wenn eine Frau vorne am Rednerpult ist. Das erleben wir nach wie vor. Aber wir haben in der Sitzungsleitung die Möglichkeiten, das zu unterbinden und das tun wir auch.
Betroffene Frauen, wenden die sich auch mal persönlich an Sie?
Ja, also ich gehe als Präsidentin natürlich auch in diese Arbeitskreise, weil es ja nicht nur um sexistische Angriffe oder Diskriminierung geht, sondern es geht ja auch um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Politik. Und bei Frauen ist es natürlich nach wie vor so, aber auch bei jungen Männern oder Vätern, die natürlich auch ihre Kinder betreuen wollen. Und wir haben ja einen Sitzungsrhythmus, der ist natürlich nicht gerade familienfreundlich, bis donnerstags meistens bis tief in die Nacht. Man hat aber Kinder zu betreuen. Und insofern gibt es eben auch das Thema, dass wir hier versuchen, miteinander gut auszukommen und vor allen Dingen vielen Frauen, die sich eher dann sonst zurückziehen oder auch nicht kandidieren, weil sie sagen, diese Doppelbelastung schaffe ich nicht. Oft sind noch pflegende Angehörige dabei und es bleibt immer wieder bei der Rolle der Frau, die dann diese Tätigkeiten überwiegend übernimmt. Und wir wollen hier alle Strukturen so verändern nach Möglichkeit in der nächsten Zeit, dass die Politik eben auch mit Familie möglich ist und zwar besser als früher.
Was meinen Sie damit, die Strukturen verändern? Also ein 9-to-5-Job wird die Politik ja sicherlich nicht.
Nein, jeder ist sich schon bewusst, was so ein Mandat bedeutet. Aber wir diskutieren im Moment Dinge, dass es natürlich Räume gibt, wo man sich auch mit einem Kleinkind, einem Säugling zurückziehen kann. Denn was immer unterschätzt wird, ist ja, anders als bei Vätern, die Mütter haben, wenn sie noch stillen, natürlich ganz andere Herausforderungen. So, dass es hier geeignete Räume gibt, dass es zum Teil Spielzimmer gibt, dass wir uns darüber gerade auch bei der Geschäftsordnung unterhalten, ob wir vielleicht auch Abstimmung bündeln oder sagen, dass nicht mehr bis tief in die Nacht eine namentliche Abstimmung stattfindet. Also das meine ich auch mit Strukturen, dass man über unser Parlamentsleben, so wie wir bisher hier arbeiten, nachdenkt und zumindest ein paar Möglichkeiten schafft, sodass eben auch junge Väter und Mütter die Möglichkeit haben, das Mandat auszuüben, aber auch ihre Familie noch zu sehen.
Schaut man sich Ihren Lebenslauf an, kann man ja schon herauslesen, dass Sie sehr viel getan haben, um voranzukommen. Also es blieb da jetzt nicht bei einer Ausbildung. Sie haben sich immer weiter fortgebildet, neue Abschlüsse gemacht, studiert. Wie war das denn in der Politik? Was waren für Sie persönlich vielleicht Hürden auf dem Weg dahin, wo Sie jetzt sind?
Naja, ich bin mit 20 zur SPD gekommen und sich dann da durchzusetzen. Irgendwann mal für ein Bundestagsmandat zu kandidieren. Es gab drei Anläufe. Früher waren in diesen beiden Wahlkreisen bei mir in Duisburg waren immer zwei Männer und da überhaupt als Frauen dann gewählt zu werden. Ich hatte auch eine Vorgängerin als Bundestagsabgeordnete. Das durchzusetzen, das hat schon auch auf der Strecke 20 Jahre gedauert. Das war nicht so einfach. Man muss sich entweder ein bisschen in den Strukturen bewegen, mitmachen oder dagegenhalten und sich nicht beim ersten Mal, wenn man verliert, zurückziehen und nichts mehr machen. Das sind so die Vorbilder auch aus dem Buch, sondern hartnäckig bleiben, weiterarbeiten, für seine Überzeugung eintreten und darauf hoffen, dass man einen Großteil überzeugt und dann eben den nächsten Schritt machen kann.
Sie sagen hartnäckig bleiben, dagegenhalten, aber man muss sich wahrscheinlich auch an Menschen halten, die einen vielleicht weiterbringen können.
Das auch. Also es gab natürlich auch immer Unterstützerinnen und Unterstützer, übrigens auch Männer wie Frauen. Die braucht man natürlich auf der Strecke. Als Einzelkämpferin erreicht man wenig. Man braucht immer auch Verbündete, die unterstützen oder auch Vorbilder. Und die hat es in meinem Leben immer gegeben. Aber wie gesagt, nicht nur Frauen. Es gab auch viele Männer, die mich unterstützt haben. Dieses Amt habe ich meinem Fraktionsvorsitzenden zu verdanken, der mich gefragt hat, ob ich dieses Amt übernehmen möchte. Und er hat ja scheinbar auch etwas gesehen in meiner Person, aber das braucht man auch. Also ich kann nicht empfehlen, als Einzelkämpferin den Versuch zu unternehmen, hier durchzukommen, sondern man muss eine eigene Überzeugung haben, man muss an seinen Zielen arbeiten und andere davon überzeugen. Und dann findet man auch immer Menschen, die einen dabei unterstützen.
Sie sind ja die dritte Bundestagspräsidentin. Hatten Sie Vorbilder?
Also ich nenne oft zumindest, wenn ich Frauen nenne, Regine Hildebrand, die habe ich erlebt, da war ich ganz jung, durfte zum ersten Mal auf einem Bundesparteitag Und da waren wir in Halle und da hat sie eine flammende Rede gehalten und sie hatte auch, was ich sehr schätze, eine sehr klare, deutliche Sprache. Und das vergesse ich nicht. Das war ein Auftritt, da ging es auch um das Thema Sozialpolitik und da hat sie eine kämpferische Rede gehalten. Und wie sie das gemacht hat, auch in ihrer klaren Sprache, das fand ich so inspirierend, dass ich sagen kann, was die Sprache auch angeht, das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, auch so zu arbeiten.
Sie meinten ja eben auch, Männer brauchen die Frauen. Also vielleicht ist es ja auch der weibliche Blick. Wie unterscheidet sich denn der weibliche Blick auf die Politik von dem der Männer?
Also ich glaube auch, dass Frauen anders angesprochen werden wollen. Davon bin ich überzeugt. Also Männer sind oft sehr, also viel direkter, selbstbewusster und sagen, ich will diesen Karriereschritt machen. Und bei Frauen ist es oft so, das habe ich auch an mir selbst natürlich immer wieder gemerkt, man zweifelt, ne? Will ich das, kann ich das? Also man hinterfragt sich viel mehr. Das erlebe ich bei männlichen Kollegen ganz selten, dass sie sich hinterfragen, ob sie eine Aufgabe, die sie angeboten bekommen oder wofür sie sich interessieren, dass sie sich hinterfragen, ob sie das überhaupt können. Das ist so selbstverständlich. Und bei Frauen ist es oft so, dass man manchmal überzeugen muss. Und ich sage auch vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn ihr Frauen in Führungspositionen auch haben wollt, ihr müsst sie auch anders ansprechen. Dann findet man sie auch, weil dieses Argument, ja, es will ja keine und ich finde keine Frau, die diese Aufgabe übernimmt. Manchmal muss man einfach auch eine andere Ansprache an den Tag legen. Das ist schon, glaube ich, immer noch ein Unterschied, dass Frauen viel mehr hinterfragen, will ich diesen Job machen, will ich diese Belastung neben der Familie, will ich das überhaupt, kann ich das? Das ist schon anders, das ist immer noch ein Unterschied.
Vielen Dank für das Gespräch, Bundestagspräsidentin Baas.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.